Gottlosigkeit aus Gottesfurcht. Unter denen, die sich vor sich selber gottlos glauben, sind nicht wenige, die voreinst allzu sehr litten unter der Furcht vor dem Gegenstand eines ihnen aufgezwungenen Fürwahrhaltens, der ihnen verpflichtend und drohend als Gott dargestellt worden war. Diese Furcht des Herrn ließ manch einen dahin gelangen, dass er seiner Schwäche und Sündhaftigkeit vermeintlich unwiderlegbar bewusst, kaum mehr vom Boden aufzusehen wagte, aus Angst, den Gegenstand seines Fürchtens plötzlich vor Augen zu erblicken. So schuf sich der in solcher Bedrängung lebende Gottesfürchtige Vorwand auf Vorwand, um sich vor dem vermeintlichen Gotte versteckt zu wissen, bis endlich Zweifel die Angst ermatten ließen und den Gequälten frugen, ob er sich nicht etwa vor etwas zu verbergen suche, das allen Grund habe, sich vor ihm selbst zu verbergen. Und wenn dann der vorher durch Furcht Bedrückte es wagte, das Haupt zu erheben, so gewahrte er alsbald ein aus Hirngedanken gestaltetes Gebilde, dem seine eigenen Gedanken sich mehr und mehr gewachsen fühlten, bis sie es allmählich aufzulösen vermochten und er damit des vermeintlich zu Fürchtenden sich entledigt hatte. Aus dem Gottesfürchtigen war ein Gottesleugner geworden. In Wahrheit aber war nichts anderes geschehen, als dass eine dem für Wahrheiten dargebotene Vorstellung sich als irrig erwiesen hatte, wonach der bisher durch sie Bedrängte in seiner Enttäuschung den Mut nicht mehr in sich fand, nun noch weiter und nun erst recht nach der Wirklichkeit zu suchen. Was aber in Wirklichkeit Gott ist, das kann niemals in Furcht, sondern allein nur in Liebe empfunden und empfindungsbewusst werden. In Gott, so wie Gott wirklich ist, findet sich weder Grimm noch Zorn, weder Vergeltungslust noch Rachedurst und auch keine andere vermeintliche Eigenschaft, die zu fürchten wäre. Gott ist Liebe und Gnade. Liebe seiner selbstgezeugten, essentiellen Natur nach und Gnade in eben dieser Natur, aber aus dem Empfinden dessen, was außerhalb ihrer existiert und was nicht Liebe aus sich selber ist. Doch nichts liegt mir ferner, als Theologie betreiben zu wollen, und so sei nur gesagt, dass es auch für den räudigsten Sünder keine Furcht vor Gott hinfort mehr geben darf, wohl aber Scham. Es ist vermessen, unbegründet und verächtlich. Gott gegenüber. Das gottfremdeste aller menschlichen Gefühle in sich zuzulassen und Gott zu fürchten. Aber es ist durchaus der in Gott begründeten Relation des Menschendaseins zu dem, was Gott ist, angemessen, tiefste Scham in sich zu erwecken, sobald man erkennt, dass man zu träge, zu lüstern oder zu feige war, um seine Fähigkeiten so gebraucht zu haben, wie man sie hätte gebrauchen können, ohne sich selbst vor Gott beschämt fühlen zu müssen. Nur Scham ist dem Fehlbaren, Liebe und Gnade gegenüber, Geist Natur entsprechend, nicht aber Furcht. Wo der Fürchtende zurückweicht, weil er Schädigung entgehen möchte, dort ist der Mensch, der Scham empfindet über sein zuvor erwiesenes Verhalten, bereits auf dem Wege, seine Versäumnisse oder seinen geschehenen Rückschritt auszugleichen und wieder voranzuschreiten. Furcht ist ein hemmendes Gespenst, das allen Mut erstickt. Scham aber, eine fördernde Hilfe, die kraftvoll neuen Mut erweckt. Es ist natürlich hier nicht von sexueller Scham die Rede, die darauf beruht, dass der Mensch, der sich körperlich tierischer Natur weiß, in bestimmten Relationen zu seinen Nebenmenschen nicht als Tier erscheinen und nicht als Tier gewertet werden will oder aber aus ästhetischen Gründen bestimmt durch Eitelkeit seine tierhafte Gestalt nur darum zu verhüllen oder vor anderen zu verbergen sucht, weil er ihre sichtbaren Mängel nicht gesehen wissen möchte. Klammer auf, wie weitgehend daneben die sexuelle Scham durch Konvention bedingt ist, zeigen die verschiedenen Anschauungen exotischer Völkerschaften über das, was zu verhüllen sei am Körper und was nicht, wobei auch metaphysische Anschauungen mitbestimmen sein können, so dass der in einem blickgeschützten Park Indiens mit den vier Weltgegenden bekleidete, das heißt völlig nackte, hochgebildete Sannyasi sehr ungehalten wäre, wenn der ihn aufsuchende, des Sanskrit kundige europäische Gelehrte es sich einfallen ließe, die Bekleidungsfrage in dergleichen für ein abnorm heißes Klima recht praktischen Weise zu lösen. Nach des weltabgeschieden lebenden Einsiedlers Ansicht hat nur ein Mensch, der geistig so hoch emporlangte, dass er alles Irdische, seiner Meinung nach, unter sich zurückließ, das heilige Recht, gänzlich auf jede Verhüllung seines Körpers zu verzichten, nicht aber der nur zu Gehirnwissen gelangte Mann, der ihm gegenüber sitzt, um mit ihm metaphysische Fragen gedanklich zu erörtern. Klammer zu. Die Scham der Seele vor Gott, von der ich hier sage, dass sie die Furcht Gottes ablösen soll, ist Folge der Erkenntnis des eigenen Versagens, wo die Kräfte der Seele ausgereicht hätten, Widerstand gegen die Verlockung zu seelisch nicht gemäßem Gedankengebrauch, wie zu seelisch unverantwortlichem Reden oder Tun zu leisten. Aus dieser Scham vor Gott, sich selber und seinen gegebenen Kräften nicht entsprochen zu haben, obwohl man dazu imstande gewesen wäre, resultiert, wenn die Scham wirklich echt ist, unweigerlich ein Willenswiderstand gegen neuerliches Versagen, der schon an sich ein Voranschreiten darstellt, weil er den Menschen veranlasst, nach allen Mitteln und Wegen zu suchen, die dienlich dazu sein könnten, weiterhin der Herzensträgheit, Hemmungslosigkeit und Lüsternheit zu entgehen. Scham in dieser Form ist die mächtigste Erweckerin aus einem bis dahin traumhaft verlebten Leben. Alle vorhandenen Kräfte seelischer Erneuerung werden durch sie wachgerüttelt und zu wachsamer Tätigkeit aufgerufen. Die in solcher Scham der Seele vor Gott Erwachenden zu sich selbst sind für alle Ewigkeiten bekehrt, das heißt umgekehrt aus ihrer von Gott abgekehrten Richtung ihres gesamten irdischen Strebens zu der Hinwendung auf Gottes Wirklichkeit. Gott ist ihnen nicht mehr ein Gegenstand des Fürwahrhaltens, an dem man zwar glauben, den man aber auch leugnen kann, sondern erlebtes Faktum, unangreifbare, allersicherste Gegebenheit, gegeben durch sich selbst. Wer einmal bis hierher gelangte, der ist für alle Zeiten gesichert davor, jemals wieder an dem Dasein Gottes, also an Gottes substanziellem geistigen Sein, zweifeln zu können, denn er hat eben dieses Sein ja in sich selbst wach und nüchtern erlebt. Es ist ihm für alle Zeiten unmöglich geworden, sich selbst für gottlos zu halten, aber auch alle Furcht vor Gott hat ihn verlassen, weil er in sich untrüglich erkannte, dass es nichts in Gott gibt, was von den Menschen der Erde zu fürchten wäre. Gar nicht selten aber versteckt sich hinter der vermeintlich empfundenen, konventionell in manchen Kreisen so hoch gewerteten Gottesfurcht nichts anderes als platte Lebensangst, die dem Verängstigten nur als Furcht vor Gott verstehbar erscheint. Ein solcher Mensch ist dann freilich durchaus nicht bereit, in sich Scham der Seele vor Gott zu empfinden, sondern seine Gottesfurcht ist Auswirkung verängstigten Hasses gegenüber der halbgläubig, halb abergläubisch vermuteten geistigen Instanz, von deren Reagieren auf sein Denken, Reden oder Tun er pädagogisch gemeinte absichtliche Schädigung seines Daseins und Beeinträchtigung des damit verbundenen Befriedigungsgefühls fürchtet. Der als Gegenstand des Glaubens angenommene Gott eines derart aus purer Lebensangst Gottes fürchtigen, steht diesem nur im Wege und bedeutet ihm desto ärgerliche Störung, je fester er an ihn glaubt. An dem eigenen Verhalten Kritik zu üben, fällt gerade einem derart durch sich selbst Verängstigten am allerwenigsten ein. Wie sollte er also dazu gelangen, Scham vor Gott zu empfinden? Vermeintlich dann doch eines Tages Gott losgeworden, ahnt der Mensch, der nun sich einzureden versteht, dass sein Tun und Lassen lediglich in sein eigenes Belieben gestellt sei, niemals, dass er nur um entsetzlichen Preis sich Lösung aus seiner Lebensangst erkaufte, die ihm vor dem einst Gott geheißen hatte.